Ich möchte zu Anfang beten und dann starten wir in das Thema, was ihr schon angezeigt bekommt. Wunderbarer Vater, wunderbarer Jesus, wunderbarer Heiliger Geist, wir danken dir für diesen Tag und wir danken dir, dass du als ein Gott hier unter uns bist, den wir anbeten, dem wir alle Ehre geben wollen. Und ich bitte dich, dass du ja jetzt diese Zeit segnest, dieser Predigt, dass du mir hilfst, ein ja nicht so einfaches Thema einfach rüberzubringen und dass du ja meinen Geschwistern hilfst, einfach offene Herzen zu haben, um zu empfangen, dass wir ja nicht einfach nur in unserem Kopf, in unserem Verstand geboostet werden, sondern dass wir ja mehr in eine Demut, in eine Anbetung vor dir kommen, weil wir sehen, wie großartig du bist und wie du unser Verstand übersteigst und wie herrlich es ist, dich als Gott zu haben. In deinem Namen bete ich. Amen. Wir befinden uns ja bei mir in der Predigtreihe Das Wesen Gottes, Gott erkennen. Ihr könnt euch die ganzen Predigten auf YouTube anschauen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, noch 2 Predigten dazu halten. Heute eine und dann in 2 Wochen noch eine. Und ich darf euch schon ein Stück weit vorwarnen, dass heute es etwas dogmatischer wird, weil es ein sehr schwieriges Thema ist. Aber wenn ich über das Wesen Gottes rede, kann ich dieses Thema nicht auslassen. Denn der dreieinige Gott gehört zu unserem Glaubensbekenntnis. Viele Kirchen beten das jede Woche. Aber wir glauben hier als Netzwerkgemeinde an das Glaubensbekenntnis. Und ich glaube, wenn man so Christen fragen würde, so ganz spontan, erklär mir doch mal die Dreieinigkeit, dass viele dann doch stolpern würden. Aber ich glaube, wir sind dazu gerufen, Antworten zu geben. Die Bibel sagt uns, wir sollen bereit sein, Rechenschaft abzulegen. Und Muslime, Nichtchristen, Zeugen Jehovas, ich weiß, einer hat ja auch bei den Treffen mit Zeugen Jehovas, glauben nicht daran und sehen das sehr kritisch. Aber wenn wir sehen, wie herrlich das ist, dann können wir mit Begeisterung davon erzählen. Und ich hoffe, dass ihr ein Stück weit heute dieses schwere Thema, dass er mir Gnaden geben möge, dieses schwere Thema euch mitzugeben und dass ihr einfach Antworten habt und dass ihr selber in eine demütige Haltung vor Gott kommt und seht, wie herrlich und unser Verstand übersteigende ist. Ich habe meine Predigt gegliedert in 4 Punkte. Der erste Punkt wird sein, dass ich das so kurz ein Stück weit versuche zu definieren. Was bedeutet es, dass unser Gott 3 und doch 1 ist? Also es gibt unterschiedliche Begriffe. Man kann Dreieinigkeit sagen. Manche sagen Trinität, manche sagen Gottheit, wie David. Deswegen musste ich das jetzt sagen. Nein, also es gibt unterschiedliche Formen, wie man das nennen kann. Aber das Entscheidende ist nicht, wie der Begriff ist, sondern was es aussagt. Das ist das Entscheidende. Und das ist sehr unbekannt, ist auch für die Welt, habe ich daran erkannt, als ich die Predigt vorbereitet habe und als Überschrift der dreieinige Gott in mein Bibelprogramm hier Logos heißt das eingetragen habe, hat es mir gleich als Autokorrektur dreibeinig, bei David ist auch gerade dreibeinig angezeigt, das heißt dieser Begriff, ja der ist schon für sich eigentlich schwer zu erklären, dreieinig, was ist das und ich hoffe, wir werden das gleich sehen. Jetzt muss ich meine Präsentation, es geht hier mal wieder alles zu. So. Und vielleicht denkst du so, oh, Dreieinigkeit, boah, muss das sein? Ist jetzt nicht so das übelst erbauliche Thema, was mich jetzt übelst mitnimmt und so. Es kostet uns auf jeden Fall viel Hirnschmalz, aber es lohnt sich, weil es um Gott geht. Und letztendlich ist es unser Ziel, dass wir Gott so anbeten, wie er ist, wie ihn uns die Bibel offenbart. Das muss unser Ziel sein. Und die Dreieinigkeit gibt uns Antworten in das tiefste Wesen Gottes. Und deswegen hoffe ich, dass ihr jetzt dabei seid und ich habe extra eine Präsentation vorbereitet, um dass ihr auch ein Stück weit folgen könnt. Es hilft, Notizen zu machen, es stehen auch viele Bibelstellen drauf, wir werden die definitiv nicht alle durchgehen, aber ich werde euch die auch noch rumschicken, wenn ihr das wollt, so dass ihr dann selber nochmal im Studium weitergehen könnt, denn diese Predigt kann das nicht abdecken. So, wenn ich dich jetzt fragen würde, Was ist Dreieinigkeit? Was bedeutet es, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben? Könntest du mir sofort eine Antwort geben? Ihr müsst das jetzt nicht machen, euch eine kurze Definition mitgebracht, die so ein Stück weit die Grundlage bildet von dem, was ich erzähle. Und wenn ihr die mitnehmt, wenn ihr das euch behaltet, diesen Einsatz, dann habt ihr schon viel dazu gewonnen. Und daran kann man sich gut langhangeln, um das Menschen zu erklären und selber etwas stärker zu fassen. Und die Definition lautet: Gott existiert ewiglich als drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jede Person ist vollkommen Gott. Und es gibt nur einen Gott. So, wenn wir das erstmal lesen, kommen viele Fragezeichen auf. Und das ist das Problem an der Dreieinigkeit, an der Trinitätslehre, dass wir Dinge mit unserem Verstand nicht ganz greifen können. Ja, es gibt zwei Extreme in den christlichen Lagern. Die einen sagen, wir können überhaupt nichts über Gott sagen, weil er so groß ist und weil wir ihn nicht ergreifen können. Das stimmt nicht. Wir können viele Dinge über Gott sagen, weil wir sein Wort haben. Und deswegen können wir auch viele Dinge über die Dreieinigkeit sagen, was es ausmacht, dass Gott dreieinig ist. Und dann gibt es die anderen Leute, die sagen, ja, wir können Gott so genau definieren und in eine Box packen, dass alles total klar ist. Und bei der Dreieinigkeit sehen wir, dass das nicht möglich ist, dass wir an unsere Grenzen kommen, es mit unserem Verstand zu ergreifen. Und dennoch lehrt es uns die Bibel und deswegen glauben wir daran. Denn wenn ihr seht, er ist drei Personen, die sind alle vollkommen Gott und er ist nur ein Gott, das ist für uns ein Widerspruch. Und wir müssen uns in vielen Dingen, auch in unserem christlichen Glauben, davon lösen, dass wir denken, dass Gott wie unsere Logik funktioniert. 2 + 2 = 4 ist logisch. Das funktioniert bei Gott nicht. Er ist anders, er ist höher als wir und es ist gut, dass es nicht so funktioniert, weil sonst wären wir ja Gott, wenn wir alles genau erklären könnten, wie das funktioniert. Und Menschen haben immer wieder versucht, die Dreieinigkeit irgendwie in so Bilder zu packen. Ja, so ein dreiblättiges Kleeblatt. Und das ist Gott, der dreieinige Gott. Jeweils ein Kleeblatt ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und zusammen bilden sie Gott. Aber diese Analogie hängt, weil jeder vollkommen Gott ist und damit vollkommen dieses Kleeblatt ist. Also Menschen versuchen, sich das irgendwie runterzubrechen, aber es hängt immer an irgendwelchen Stellen bei diesem Thema. Und das ist auch ein Stück weit das Problem in der Kirchengeschichte gewesen. Wenn man schaut, es ging schon sehr früh los, dass diese Lehre angegriffen wurde. Und dann gab es ganz viele Konzilien, so im 4. Jahrhundert. Und es sind ganz viele Glaubensbekenntnisse entstanden. Das apostolische Glaubensbekenntnis, das nizänische Glaubensbekenntnis und ein ganz wichtiges, das athanasianische Glaubensbekenntnis. Kennt ihr so gut wie keiner? Aber bringt die Dreieinigkeitslehre super detailliert auf den Punkt, könnt ihr euch mal durchlesen, ist wahrscheinlich 5-mal so lang wie das Glaubensbekenntnis, was wir kennen. Und man hat Glaubensbekenntnisse deshalb verfasst, um festzuhalten, an was man glaubt, um einen Maßstab zu setzen, das ist wahr. Und deswegen ist es gut zu wissen, was wahr ist, weil dann können wir ganz schnell die Fälschungen erkennen und müssen uns nicht mit all den komischen Lehren beschäftigen, was ist da alles falsch, sondern wenn wir wissen, wie der dreieinige Gott ist, dann können wir schnell erkennen, das ist nicht mit der Bibel konform. Da gab es dann so Leute, die haben zum Beispiel gesagt, ja, Jesus war Mensch und dann wurde er getauft und dann hat ihn Gott adoptiert ab diesem Zeitpunkt und er ist Gott geworden. Also solche strange Sachen haben sich dann Leute ausgedacht, um das irgendwie zu erklären. Könnte ich euch jetzt ganz viele verkehrte lehren, aber darum soll es ja nicht gehen, sondern es ist wichtig, dass wir verstehen, was wahr ist. Und der englische Prediger Martin Lloyd-Jones hat es wunderbar auf den Punkt gebracht mit der Trinitätslehre. Er hat gesagt, kein Mensch hätte sich die Trinitätslehre erdenken können. Sie kommt direkt aus der Bibel und nirgendwo anders her. Menschen haben sich Gedanken über Gott gemacht, sie haben ihre Götter, doch niemand hat je an die Dreieinigkeit gedacht. Also die ist so überragend, also unseren Verstand übersteigen, dass kein Mensch auf sowas kommen würde, sich sowas zu konstruieren, sondern Gott hat sich so offenbart in seinem Wort. Und da wollen wir halt jetzt reingehen in die Bibel, denn wir müssen alles mit der Bibel erklären können, sonst brauchen wir nicht daran zu glauben. Das muss unsere ultimative Richtlinie sein. Und ich gehe jetzt diese Definition, diese drei Punkte durch. Gott ist drei Personen, jede Person ist vollkommen Gott und Gott ist ein und es gibt nur einen Gott. Und das können wir alles in der Bibel finden. Punkt 1. Also wir sind jetzt bei Punkt 2. ist das biblisch? Ich habe einfach mal drei Bibelstellen rausgegriffen. Wie gesagt, es stehen noch einige mehr drauf. Und erkennen können, dass Gott mehr als nur eine Person ist, können wir das schon bei der Schöpfung. In Genesis 1, 26 sagt Gott, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Gott sagt das und switcht dann aber in die Mehrzahl. Ja, es gibt im Hebräischen unterschiedliche Formen. Manche sagen, ja, das ist hier so eine Königsformel, die Könige sagen, die in der Mehrzahl sprechen, aber das stimmt nicht. Sondern es ist, wenn man in dem hebräischen Urtext guckt, sagt das eindeutig, dass es mehr als zwei Personen sind in dieser Zeitform. Also hier sprechen mehrere Personen. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Des Weiteren können wir in der ganz bekannten Stelle in Jesaja 6 lesen, wo Gott auch wieder spricht. Der Prophet Jesaja schreibt das, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? So Gott spricht erst in der Einzahl und dann wechselt er in die Mehrzahl, und da ist auch wieder im Hebräischen dieses, dass es mehr als zwei Personen sind, die dort sprechen. Wer wird für uns gehen? Gott offenbart sich als ein Gott mit mehreren Personen. Und eine dritte Stelle noch zu diesem Punkt. Matthäus 3, 16 und 17, als Jesus getauft wird, können wir sehen, wie alle drei Personen der Gottheit zusammen auftreten. Und da schreibt der Matthäus, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier sehen wir die drei Personen auftreten. Der Heilige Geist kommt vom Himmel herab. Jesus, der Sohn Gottes, der fleischgewordene Gott, und der Vater spricht, das ist mein geliebter Sohn. Und wir kommen dann gleich noch dazu, wenn wir uns nochmal die Dreieinigkeit, wie sie innerhalb funktioniert, dass die Personen unterschiedliche Funktionen haben. Und das können wir hier schon an dieser Stelle sehen. Dann der nächste Punkt. Wir haben jetzt gehört, Gott ist mehrere Personen, ist drei Personen. Der zweite Punkt ist, jede Person, also der Sohn, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind Gott. Und auch das können wir in der Bibel lesen. Über Gott, den Vater, können wir lesen. Ich greife jetzt einfach mal zwei Schriftstellen raus. Im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 8, Vers 6, schreibt der Apostel Paulus, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Der Apostel Paulus sagt klar, der Vater ist Gott. Und auch im Jakobusbrief können wir lesen, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Vor Gott, dem Vater. Der Vater ist Gott. Aber nicht nur der Vater ist Gott, sondern auch der Sohn ist Gott. Greife ich auch zwei Schriftstellen raus. Eine der bekanntesten, mag ich natürlich sehr, weil es mein Namensvetter ist, Thomas. Der ungläubige Thomas, oder vielleicht auch der es wissen wollte, der gibt sehr unterschiedliche Auslegungen. Muss ja nicht immer nur der Zweifelnde sein. War nicht dabei, als Jesus auferstanden ist und den Jüngern begegnet ist. Und er sagt, ich will ihn sehen, ich will ihn angreifen. Und Jesus kommt dann zu ihm, streckt seine Hände an, zu ihm hin, zeigt seine Wundenmale. Und dann ist die einzige Antwort, die Thomas hat, mein Herr und mein Gott. Jesus Christus ist Gott. Er war nicht einfach nur ein Mensch oder ist nicht einfach nur ein Mensch. Er ist auch Gott. Und eine zweite wichtige Stelle steht im Brief an die Hebräer, in Kapitel 1, Vers 3. Und da schreibt der Schreiber über Jesus, dieser, also das ist Jesus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, also von Gott, dem Vater, und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst verbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und hier ist vor allen Dingen der Wortlaut Ausdruck seines Wesens besonders wichtig. Weil da steht, das ist sozusagen der Charakter, das exakte Ebenbild von Gott, dem Vater. So, wenn wir Jesus sehen, er sagt es ja selber, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Jesus ist Gott. Und dann haben wir noch den Heiligen Geist. Wo wir vielleicht ein Stück weit weniger Bibelstellen haben, die das so ganz direkt sagen. Also, das habe ich am Anfang auch vergessen zu sagen. Wir haben die Bibelstelle, die uns die Dreieinigkeit beschreibt oder die Trinität, wie wir das bei bestimmten Themen haben. Aber die ganze Bibel ist voll davon und wir sehen das ja jetzt. Und beim Heiligen Geist können wir erkennen, dass er Gott ist, weil wir gehört haben, dass der Vater Gott ist, dass der Sohn Gott ist. Er gibt auch nur der Sendungsbefehl, den Jesus gibt, in Matthäus 28 Sinn, wenn der Heilige Geist auch Gott ist und nicht nur irgendeine Person, weil dann hätte man auch tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und der Jungfrau Maria oder sonst was. Aber nein, weil der Vater Gott ist, weil der Sohn Gott ist, ist auch der Heilige Geist Gott. Und deswegen diese Aufzählung, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und die stärkste Stelle, wo der Heilige Geist auch wirklich direkt als Gott bezeichnet wird, können wir in Apostelgeschichte 5 lesen. Als Petrus mit Ananias ins Gericht geht, weil der Güter zurückgehalten hat, dann sagt er, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast? Und dann schließt er, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Der Heilige Geist ist Gott. So haben wir jetzt gehört, ich fasse es nochmal zusammen, dass Gott drei Personen ist, dass jede dieser Personen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, vollkommen Gott sind. Nicht nur ein Teil von Gott sind, sondern vollkommen für sich Gott sind. Und jetzt haben wir noch den dritten Punkt der Definition, dass es nur einen Gott gibt. Also das eine muss man quasi, ging bei der Präsentation nicht kursiv schreiben, habe ich auch nicht hinbekommen. Dieses einen muss man kursiv schreiben, weil das zeigt ja auch mal an, wenn ihr eure Bibeln aufschreibt und da ist einen kursiv geschrieben, bedeutet das, es ist ein Zahlwort. Geht es nicht um diesen unbestimmten Artikel? Ist schon lang her. Aber da geht es um die Zahl, einen Gott oder eine Person, wie auch immer, welche Bibelstelle ihr gerade auftritt. Also stellt euch das kursiv vor, denn es geht um die Zahl 1. Und so können wir beispielsweise lesen im fünften Buch Mose, ich meine, die Bibel ist voll davon, wo Gott sich offenbart als der eine Herr, als der eine Gott. Und fünfte Buch Mose 6 ist eine ganz bekannte Stelle, wo er sagt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Der Herr allein. Da gibt es nicht noch einen zweiten oder einen dritten, was vielleicht manche denken, wenn man mit Muslimen redet, die sagen, ja, ihr glaubt ja an drei Götter. Nein, es ist nur ein Gott. Wir glauben nicht an drei Götter, sondern einen einzigen Gott. Und dann noch die Stelle in Jakobus, die das auch sehr gut aufzeigt. Da schreibt der Jakobus, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Also er bestätigt das. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du hast recht. Es gibt nur einen, es gibt nicht mehrere. So, das ist aber da, wo es anfängt, schwierig zu werden, weil es sind ja doch drei und doch nur einer. Aber das ist letztlich das, was die Dreieinigkeitslehre, die Trinitätslehre aussagt. Und nun wollen wir uns noch anschauen, denn es gibt trotzdem ein paar Unterschiede unter den einzelnen Personen und die möchte ich jetzt noch mit euch gemeinsam anschauen. Nämlich in ihrer Beziehung zur Welt und in ihrer Beziehung auch untereinander. Da muss ich hier muss immer entsperren. Genau, ich halte das nochmal fest. Jede Person ist vollkommen Gott Und jede Person hat alle Eigenschaften Gottes. Ja, der eine hat nicht mehr Eigenschaften und der andere weniger. Der eine ist irgendwie mehr Gott als der andere, sondern sie sind alle voll Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dennoch gibt es unterschiedliche, ich habe es schon gesagt, Funktionen, primäre Funktionen gegenüber der Welt und in der Ordnung innerhalb unserer Gottheit, unseres Gottes, an den wir glauben. Und das können wir zum Beispiel erkennen. Ich habe mal ein Beispiel mitgenommen. Es gibt einige, die wir in der Bibel sehen können, zum Beispiel die Schöpfung, aber auch das Erlösungswerk, was Gott vollbracht hat, ist ein Werk der Gottheit. So können wir lesen, dass Gott der Vater es war, der gesagt hat, ich will Menschen retten, ich will Menschen erlösen, ich will meinen Sohn in die Welt senden, damit er Gerechtigkeit schafft, damit er Sünder zur Buße ruft, dass er das perfekte Opfer ist. Und das können wir sehen an der ganz bekannten Stelle, die wir wahrscheinlich alle kennen, Johannes 3,16. Denn da steht, denn so hat Gott, also da geht es um den Vater, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Vater hat gesagt, Sohn, ich sende dich in diese Welt. Und der Sohn gehorchte dem Vater, wie wir wissen, Gott sei Dank, vollbrachte das Heil für uns und starb für unsere Sünden. Und so können wir im Brief an die Hebräer lesen, im Kapitel 10. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, also Jesus selbst. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. So Gott, der Vater, hat den Sohn in die Welt gesandt und der Sohn hat gesagt, ich mache es, ich werde deinen Willen erfüllen, den du gefasst hast. Wie bitte? Oh. Ja, bin schon etwas zu weit gesprungen. Entschuldigung. Wo war ich? Ah ja, okay, da sind wir. Und dann, nachdem der Sohn in die Welt kommt, sagt der Jesus selbst, wenn ich ist es gut, dass ich gehe, damit der kommt, der euch in alle Wahrheit leitet, der euch überführt von Sünde und Gerechtigkeit, dann wurde der Heilige Geist in die Welt ausgegossen und ist sozusagen jetzt noch unter uns, wirkt er. Letztlich kann man sagen, der Heilige Geist bringt das zu Ende, was der Vater und der Sohn begonnen haben. Er macht es, dass wir überhaupt glauben können an dieses Opfer. Er schenkt uns die Wiedergeburt. Er ist es, der uns heiligt, der uns verändert, der uns Kraft gibt, jeden Tag neu, um Jesus nachzufolgen. Er rüstet uns aus mit Kraft. Und eine herrliche Zusammenfassung, die ich jetzt nicht vorlese, aber wo man das nochmal wunderbar sehen kann, wie Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist in unserer Erlösung zusammengearbeitet haben, könnt ihr im Brief an die Epheser im ersten Kapitel lesen, in den Versen 3 bis 14. Da wird jeder nochmal erwähnt, wie er sozusagen eingegriffen hat in diese Welt. Und das ist halt damit gemeint, sie haben unterschiedliche Funktionen in Beziehung zur Welt. Und dann, wir hatten die Folie schon, wurde schon gespoilert, gibt es auch eine Ordnung innerhalb der Gottheit. So, das ist nicht so bekannt und das ist auch da gibt es nicht so viele Schriftstellen, aber es ist eine wichtige Lehre. Ich sage es nochmal, jede Person ist vollkommen Gott und jede Person hat alle Eigenschaften Gottes. Ja, das muss ich einbrennen. Alle gleich Gott. Der Sohn und Geist sind in ihrer Gottheit dem Vater gleich, aber ordnen sich in ihren Rollen unter. Und ich habe das extra rot hervorgehoben. Die Unterordnung, die geschieht innerhalb der Dreieinigkeit, ist nicht eine Unterlegenheit, sondern geschieht freiwillig. Ich komme gleich am letzten Punkt auch noch dazu, was das auch für uns bedeutet, wenn wir das sehen, wie Gottes Ordnung funktioniert. Wir können das zum einen lesen, dass es eine Ordnung gibt in der Gottheit, dass Jesus selbst sagt in Johannes 14, 28, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Mein Vater ist größer als ich, sagt Jesus selbst. Und der Apostel Paulus schreibt im 1. Korinther 11, Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt des Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Ich will das nochmal versuchen, kurz etwas plastischer darzustellen, aber sicherlich wird der Vergleich auch hängen. Ich bin Thomas. Und ich bin als Wesen ein Mensch. So wie ihr alle. Ihr seid alle Menschen. 8 Milliarden gibt es auf dieser Welt derzeit ungefähr. Das ist unser Wesen. Ja, wir können laufen, wir können riechen, die meisten, es gibt Ausnahmen, klar, aber in der Regel haben wir alle Sinnesorgane und so weiter und so weiter. Aber als Person unterscheide ich mich von euch, weil ich bin Thomas, ich bin einmalig, mich gibt's nicht nochmal. Wir sind alle Unikate, wir haben alle einen Fingerabdruck, den kein anderer hat. Und trotzdem gibt es auf dieser Welt, allein hier in unserem Bundesland Sachsen, Menschen, die genauso wie ich Menschen sind. Ja? Zum Beispiel Michael Kretschmer. Und trotzdem in ihrer Rolle mir übergeordnet sind, weil sie Staatsoberhaupt sind. Aber sie sind nicht mehr Mensch als ich. So in ihrem Wesen sind sie nicht mehr. Und so können wir uns das leicht vielleicht vorstellen, wie das bei der Dreieinigkeit ist. Alles sind voll Gott. Nicht der Vater ist irgendwie mehr Gott, der Sohn weniger Gott und der Heilige Geist noch weniger Gott. Und alle sind voll Gott. Und trotzdem ordnet sich der Sohn unter den Vater und der Heilige Geist unter den Vater und den Sohn unter. In vollkommener Freiwilligkeit. Und das war schon immer so. Ja, der Vater wird nicht ans Kreuz gehen. Es stand von Anfang an fest, dass der Sohn geht. Die Rollen hatten sie schon immer und die verändern sich auch niemals. Sie bleiben in ihren Rollen von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil unser Gott sich nicht verändert. Bevor ich zum letzten Punkt komme. Möchte ich nochmal das kurz zusammenfassen, was ich jetzt gesagt habe, weil es einfach wirklich, gebe ich zu, schwer zu greifen ist, aber wahr ist und die Bibel es uns lehrt. So, die Bibel lehrt uns, dass Gott 3 Personen ist und jede Person vollkommen Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und dass es nur ein Gott gibt. Definition vom Anfang. Dann haben wir gehört, dass es unterschiedliche Beziehungen, dass sie sich, sage ich mal, nur in ihrer Funktion zur Welt unterscheiden, indem sie beim Schöpfungswerk unterschiedliche Positionen eingegeben haben. Ja, der Vater hat den Sohn gesandt, der Sohn kam, der Heilige Geist hat das Werk in unseren Herzen vollbracht. Und dass sie untereinander in Beziehung stehen und dass da eine freiwillige Unterordnung innerhalb der Gottheit besteht, obwohl alle gleichsam Gott sind. Und wie ihr seht, können wir das nicht mit unserem Verstand logisch erklären. Gottes Wesen übersteigt unseren Verstand, aber gerade das sollte uns demütig machen und uns in Anbetung führen und darum beten, dass er uns noch mehr Offenbarung gibt und vielleicht werden wir in Ewigkeit es ganz genau verstehen, wie Gott funktioniert, vielleicht auch nicht, wenn es nicht wichtig ist, aber ich denke, wir werden ihn sehen, wie er ist und werden dieses Mysterium, es ist auf jeden Fall auch ein Mysterium, mehr und mehr ergreifen und feiern und darüber jubeln und frohlocken über die Herrlichkeit unseres Gottes. Das Wichtige ist, es sind keine Widersprüche. So, wenn Leute kommen, ein Widerspruch wäre, er ist 3 Personen und 1 Person. Aber das sagt die Lehre nicht, sondern er ist 3 Personen und 1 Gott. Jetzt noch zum Abschluss. Warum ist denn das jetzt eigentlich für meinen Glauben so wichtig, diese Lehre von der Dreieinigkeit? Das ist ganz einfach, weil ganz viele Glaubenswahrheiten, die wir glauben, die wir im Lobpreis singen, an dieser Lehre hängen. Ich habe erstmal 3 Punkte mitgebracht, wenn die Dreieinigkeit nicht wahr wäre, hätten wir bei diesen 3 Punkten, also wäre das ein Problem sozusagen, das wären die Folgen davon, wenn die Dreieinigkeit nicht wahr wäre. So eine des Konsequenzen für unsere Errettung, für unsere Erlösung. Wir glauben, dass wir auf Grundlage des Opfers von Jesus Christus gerettet sind. Wir glauben, dass da nicht irgendein Mensch am Kreuz hing, sondern dass da Gott selbst hing und sein Leben für uns gegeben hat. Weil kein Mensch fähig wäre, den vollkommenen Zorn Gottes zu ertragen und weil auch kein Mensch fähig wäre, ein perfektes Leben zu führen. Deswegen gibt es da nochmal eine extra Lehre über wahrer Mensch und wahrer Gott, über den Sohn Jesus Christus. Aber das ist wichtig. Wenn wir keinen dreieinigen Gott haben, da hing da irgendjemand anderes. Und dann sind wir sehr wahrscheinlich alle noch in unseren Sünden gefangen und haben ein großes Problem. Des Weiteren würden wir, zweiter Punkt, im Götzendienst hängen. Weil wir haben vor uns auch im Lobpreis, wir singen häufig im Lobpreis über Gott den Vater, über Gott den Sohn, über Gott den Heiligen Geist. Das wäre alles Götzendienst. Und keiner von uns will ein Götzendienst sein, sondern er will den wahren Gott anbeten, so wie er ist. Aber wenn diese Lehre nicht wahr ist, dann sind wir hier eine Sekte oder was auch immer. Dann sind wir nicht auf dem Weg des Heils, weil wir einen anderen Gott anbeten, als er uns sich uns offenbart. Und das Entscheidende ist, die Bibel fordert uns ja dazu auf, Jesus anzubeten. Die Jünger haben selbst Jesus angebetet. In der Offenbarung können wir sehen, wie das Lamm angebetet wird. Der Apostel Paulus schreibt, wie sich alle Knie beugen werden vor Jesus Christus. Und niemand wird angebetet als Gott allein. Und der dritte Punkt wäre, wenn die Dreieinigkeit, diese Lehre nicht wahr wäre und unser Gott nicht dreieinig wäre, dass Gott bedürftig wäre, dass ihm etwas fehlen würde. Denn es würde bedeuten, er war von Ewigkeit her alleine und irgendwann hat er gemerkt, ihm fehlt noch was, er braucht noch ein Gegenüber, um zu lieben, um Liebe zu haben, weil ihm noch irgendwas gefehlt hat, weil dass wir das passende Puzzleteil sind. Aber das ist nicht wahr. Gott ist nicht bedürftig. Es würde auch übrigens bedeuten, wenn er noch was gebraucht hätte, dass er veränderlich wäre. Aber er ist schon immer der, der er ist. Letzter Punkt. Jetzt das Positive, was wir so glauben, und was damit zusammenhängt mit dieser Lehre. Der erste Punkt ist nämlich, dass Gott Liebe ist. Die Dreieinigkeit bedeutet, dass Gott in seinem tiefsten inneren Wesen auf Beziehung angelegt ist. Schon immer war, von aller Ewigkeit her. Es hat immer in ihm eine Orientierung auf den anderen hingegeben. Wenn Gott nur eine Person ist, dann gab es so lange, bis er andere Wesen schuf, keine Liebe. Denn Liebe ist etwas, was jemand für andere Personen verspürt. Und somit würde die Liebe nicht zum innersten Wesen von Gott gehören. Wir sagen, Gott ist Liebe. Er war, ist und bleibt für immer die Liebe. Und das unterscheidet unseren Glauben auch von den Muslimen. Da hat Gott nicht die Grundeigenschaft Liebe. Ja, ihm werden zwar barmherzige und liebevolle Eigenschaften zugeschrieben, aber er hat es nicht in seinem tiefsten Wesen. Aber unser Gott hat es, weil er schon immer in Beziehung gelebt hat. Des Weiteren können wir erkennen, dass Gott alles hat. Das ist ja die Folge. Ich habe vorhin gesagt, Gott bräuchte irgendwas, aber er hat bereits alles. In der Dreieinigkeit hat er alles. Wir haben einen glückseligen Gott, sagt uns die Bibel. Ein Gott, der vollkommen zufrieden in sich selbst ist und der aus dieser Freude heraus, die er in dieser Beziehung mit dem der Vater, Sohn und Heiliger Geist hatte, hat er uns gemacht, dass wir damit hineinkommen in diese Freude. Darum wird es auch noch in meiner letzten Predigt dann gehen, dass das nämlich unser ganzes Denken verändert, wie wir Gott begegnen. Wenn wir wissen, dass er will, dass wir Freude haben, dass wir ihn mehr und mehr erkennen mögen. Und der letzte Punkt, der ganz praktisch für unseren Lebensalltag ist, ist das Thema Unterordnung und Ehrerbietung. Wir Menschen, wir wollen immer ähnlicher werden wie Gott. Also müssen wir ihn auch anschauen, wie er ist. Und ich habe euch das vor uns gezeigt. Das ist für mich mit das Erstaunlichste, dass innerhalb der Gottheit diese Unterordnung herrscht. Dass Jesus freiwillig sagt, ich ordne mich dem Vater unter und ich tue seinen Willen, den er sagt. Und dass der Heilige Geist sagt, ich ordne mich dem Vater und dem Sohn unter und tue das, was er sagt. Und das passiert in absoluter Freiheit. Da ist kein Druck. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, die lieben es, den anderen höher zu heben, den anderen zu besingen für das, was er ist. Ja, die Gottheit verherrlicht sich gegenseitig. Ja, auch wenn der Vater vielleicht oben steht, setzt er den Sohn an seine Rechte und verherrlicht ihn. Und das ist, die ganze Welt sieht, dass alle sich vor ihm niederwerfen. Oder der Heilige Geist, Jesus selbst sagt, dass es gut ist, dass er geht, damit der kommt, der uns in alle Wahrheit führen soll. So Jesus sagt, da kommt, das ist noch besser, wenn ich gehe, damit der Heilige Geist kommt. So die Personen der Gottheit wertschätzen sich untereinander. Und genau das sollte auch bei uns zu erkennen sein. Wir haben so ein negatives Bild von Unterordnung. Ja, wenn wir das hören, auch vor uns die Bibelstelle, die Frau sollte des Mannes untertan sein, geht in unserer Gesellschaft sofort los, und das kann doch nicht sein, und wie soll das sein? Aber das ist das Problem, weil wir nicht verstanden haben, wie Gott Unterordnung sieht. Es soll zum einen freiwillig geschehen, wie es in der Gottheit passiert, und derjenige, der vielleicht weiter oben steht, hat die Verantwortung, den anderen emporzuheben. Ja, die Bibel sagt uns zum Beispiel, um bei dem Bild der Ehe zu bleiben, dass der Mann seine Frau lieben soll, sein Leben für sie hingeben soll, obwohl er in der Rolle über ihr steht. Und das bedeutet es. Das bedeutet auch Unterordnung, sich zu ehren. Ich kann dir versprechen, wenn du in deinem Beruf, in deiner Arbeit, wenn der Chef, wenn du dich unterordnest und du einen guten Chef hast, dann wird er das sehen und wird das auch wieder wertschätzen. Und so soll das eigentlich funktionieren. Auch in der Gemeinde, auch in der Familie, dass es Unterordnung gibt, aber nicht so haut drauf, sondern freiwillig. Und dass der vielleicht oben steht in der Kette, den anderen emporhebt und ehrt und wertschätzt. Das verstehen wir unter Unterordnung. Das können wir sehen in der Dreieinigkeit. Und deswegen ist es etwas Gutes und von Gott gewolltes, eine gottgewollte Ordnung, sich unterzuordnen im Staat, im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde und so weiter. Das wäre eine Predigt nochmal für sich. Aber das war mir einfach wichtig, euch das zu zeigen. Das berührt mich dann immer, wenn ich so drüber nachdenke, dass es etwas Gutes ist. Es gibt Ausnahmen, Menschen missbrauchen das, keine Frage, aber das sind dann immer die Extreme. Aber Gott, also prinzipiell hat sich das so vorgestellt, dass es eine Ordnung gibt, ohne dass Menschen niedergedrückt werden oder unterjocht werden. Gott war das immer ein Gräuel, wenn die Herrscher in der Bibel Völker unterjocht haben, mit ihrer Macht missbraucht haben. So, das war in aller Kürze der Versuch, das, was Gott in seinem tiefsten Inneren auch ausmacht, diese Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist euch näher zu bringen. Und ich weiß, es ist wirklich, ich sag mindblowing, was unseren Verstand übersteigt, aber das ist gut. Und ich hoffe und möchte beten, dass ihr ja das nicht einfach nur rational jetzt mitnehmt und verbucht, sondern dass ihr das weiter bewegt und darüber nachsinnt. Auch vor allen Dingen über die Beziehung, die Gott hat, und dass ihr auch die Bibelstellen nochmal nachguckt und einfach nachlest und es selber auch prüft, was ich erzählt habe. Und nicht alles einfach so glaubt, weil ich habe jetzt viele Bibelstellen gar nicht genannt. Und ich möchte jetzt gern zum Abschluss noch beten und dann, ja. Wunderbarer Gott, du bist so einzigartig, du übersteigst unser Verstand, du übersteigst unsere Logik. Wir, vor allen Dingen wir Deutschen, wir wollen immer alles ganz genau erklären und runterbrechen. Und vor allen Dingen bei diesem Thema deiner Dreieinigkeit kommen wir an solche Grenzen, das zu verstehen. Aber Herr, du hast dich selbst offenbart als ein dreieiniger Gott, der drei Personen ist und doch nur ein Gott. Und ich bitte dich, dass wir das mehr und mehr ergreifen können, auch in unserem Herzen, diese Wahrheit. Denn wir wollen dich anbeten, wie du bist. Dich anblicken, wie du bist. Und ich bitte dich auch, dass wir ja einfach feststehen, auch wenn Leute auf uns zukommen, die sich darüber lustig machen, dass wir einfach sagen können, nein, das ist wahr. Wenn vor allen Dingen ja Leute, die andere Bibeln haben, wie die Zeugen Jehovas oder so, und kommen und sagen, nein, das ist nicht wahr, dass wir sagen können, doch, im Wort steht's geschrieben. Bitte ich, dass du uns festmachst und dass du uns eine Freude schenkst über der, wer du bist, über dein Wesen. Danke, Geist Gottes, dass du es bist, der jetzt hier ist, der unter uns wirkt, an unseren Herzen wirkt und der uns auch das Gehörte, ja, lebhaft macht und uns noch in größere Tiefen hineinbringen kann, als wo wir jetzt sind. Danke, Herr, dass du solche Tiefen hast, die es zu entdecken gibt, und das ist etwas Herrliches. Und ja, ich danke dir, dass du hier bei uns bist und jetzt auch mit uns gehst in diesen weiteren Tag und in die kommende Woche. In dem Namen des dreieinigen Gottes. Amen.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.